Guten Morgen erstmal. Ich möchte am Anfang auch noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist und auch im Abendmahl. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu uns redest, dass du alles, was menschlich ist, aus unserem Gedächtnis wieder löscht und alles, was von dir ist, dass du das tief in unser Herz hineinsäst und dass es gute Frucht bringt. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kann es mit jedem Apostel aufnehmen. Ist nicht ein bisschen laut? Ich kann es mit jedem Apostel aufnehmen. Geht es euch auch so? Nein. Also mit dem Petrus und dem Thomas und Johannes und Jakobus. Also zumindest in einer Sache. So unterschiedlich die Apostel auch sind, der eine hat eine große Klappe, der andere ist mehr so der Soft-Typ. Die beiden Brüder, die wollten dann, die Donnersöhne, ne, die wollten zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen, in seinem Reich. Also ganz unterschiedliche Typen, aber es gab eine Situation, da waren sie sich alle einig. Das ist interessant. Und zwar kamen sie zu Jesus und hatten eine Bitte an ihn und sagten, Herr, mehre uns den Glauben. Was soll das für ein Glaube sein? Dieser seligmachende Glaube, dieser Glaube, ja, ich bin errettet, darf man in den Himmel kommen. Das haben sie hier nicht gemeint. Sondern hier ging es Glauben im Sinne von Vollmacht, Glaubenskraft. Und dieser Ausspruch taucht interessanterweise ja in so einer Aufzählung auf. Und kurz vorher erzählt Jesus etwas über Vergebungsbereitschaft. Da sagt er, und wenn jemand siebenmal an euch sich versündigt, dann vergebt ihm siebenmal und so weiter. Und dann sagen die Jünger, oh, mehre uns den Glauben. Die komplette Apostelschaft hier verspürt scheinbar ein Defizit. Und das, obwohl sie schon zu zweit unterwegs waren, Jesus ihnen die Vollmacht gegeben haben, sie haben Kranke geheilt, sie haben das Evangelium verkündet, sie haben Dämonen ausgetrieben und sie haben aber auch andere Erfahrungen gemacht. Lukas 9, Vers 28, da konnten sie zum Beispiel einen besessenen Jungen nicht heilen. Glaube ist scheinbar etwas, was man nicht ein für alle Mal irgendwie hat, was man ergriffen hat und dann hat man es. Und dann hat man immer die gleiche Qualität des Glaubens. Wäre schön, oder? Wie steht's denn um deine Qualität des Glaubens? Bist du da zufrieden? Wer ist zufrieden mit seinem Glauben? Hallo? Also wenn das wirklich so wäre, dann gäbe es zwei Möglichkeiten, warum das so ist. Und zwar, Jesus urteilt ja auch über den Glauben. Und bei einer Person beispielsweise hat er ein super Urteil. Da heißt es, bei dem römischen Hauptmann, der zu Jesus gekommen ist und ihn gebeten hat, bitte heile meinen Diener. Und er war vollkommen davon überzeugt, du musst gar nicht in mein Haus kommen, sprich nur ein Wort und er wird gesund. Boah, was hat Jesus da gesagt? Matthäus 8, Vers 10 steht es, wahrlich, ich sage euch, bei keinen in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Bist du mit deinem Glauben zufrieden? Vielleicht hast du dich aber auch schon mit deiner Glaubenssituation einfach schon so ein bisschen abgefunden. Ich habe halt nicht mehr Glauben. Und man fühlt sich auch bestätigt durch Römer 12, Vers 3, da heißt es ja, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Naja, dann hat er mir halt nicht so viel zugeteilt. Und dennoch lesen wir aber auch, dass Jesus Un- und Kleinglauben gerügt hat. Gerade in dieser Situation, wo dieser Junge nicht geheilt werden konnte von den Jüngern, da heißt es, Matthäus 16, und ich brachte ihn, da spricht der Vater von den Jungen, zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Wieso hat Jesus seinen Apostel gerügt? Und warum hat Gott Menschen gelobt für einen großen Glauben? Immer wieder sagte auch Jesus, wenn er Menschen geheilt hat, was hat er da gesagt? Steht 6-mal, nee, 5-mal in der Bibel. Dein Glaube hat dich geheilt. Matthäus 9, 22, Markus 5, 34, Markus 10, 52, könnt ihr euch alles merken. Lukas 8, 48, Lukas 18, 42. Und einmal sagte er zu einer kanaanäischen Frau, also einer nicht-israelitischen Frau, dein Glaube ist groß. Also muss es doch neben diesem übernatürlichen Glauben, den wir zum Beispiel auch in den Geistesgaben kennen, da gibt es ja auch diese Gabe des Glaubens, 1. Korinther 12, Vers 9, noch einen Glauben geben, auf den wir irgendwie einen Einfluss haben. Könnt ihr noch mit mir? Es gibt einen Glauben, den Gott von uns fordert und uns auch ein Stück herausfordert. Und dann schaue ich auf mich selber. Schaut mal auf euch selber. Und da siehst du da, da sehe ich in erster Linie manchmal ganz große Unfähigkeit. Und dann stelle ich mich zu den Aposteln und dann bin ich genauso wie die. Und denke nur, Herr, mehre mir den Glauben. Auf der einen Seite, da können wir vor Gott wirklich zur Ruhe kommen. Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Er hat alles getragen. Und wir können nicht so viel dazu tun, damit wir Ruhe und Frieden mit Gott haben. Da kannst du nichts mehr tun. Du kannst es einfach nur annehmen. Und auf der anderen Seite stehen wir aber auch in der Gefahr, so eine gewisse, vielleicht falsche Selbstzufriedenheit zu bekommen. Vielleicht glaubensmäßig immer auf der einen Stelle zu treten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal so das Gefühl habt. Die Erwartungen zurückzuschrauben, weil einfach ich Erfahrungen gemacht habe, ja, wo mein Glaube eben sich nicht so durchgesetzt hat. Und dann fange ich an, mich so auf das menschlich Machbare zu verlassen. Und ich frage mich, so wie die Jünger, wie kann denn mein Glaube wachsen? Mehre uns den Glauben. Und was hat Jesus geantwortet? Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfaugenbaum, hat er wahrscheinlich drauf gezeigt, sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wenn man irgendwie was hört, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann hat es ja auch immer was mit einem selber zu tun. Also ich weiß nicht, wenn ihr sowas hört, wie reagiert ihr da drauf? Schön wär's. Okay. Also ich habe gedacht, wenn ich mich da jetzt in die Situation des Apostels reinversetzt hätte oder der Apostel, ich gesagt, toll, lieber Jesus, da schütte ich dir mal mein Herz aus, dann bringe ich mein Innerstes nach außen und was machst du? Du sagst mir noch, lieber Peter, dein Glaube ist zu klein. Und wenn ich nur so einen kleinen Glauben hätte, dann könntest du ganz große Dinge tun. Vielleicht will uns hier Jesus sagen, Mann, lieber Apostel oder zu dir und mir, du kennst mich schon so lange, du hast mich schon hast du mit mir erlebt. So lange warst du bei mir. Du hast gesehen, wie ich geheilt habe. Du hast gesehen, wie ich mit den Menschen umgegangen bin. Du hast gesehen, wie ich mit meinem himmlischen Vater vertraut war. Du hast Übernatürliches gesehen. Und dennoch haben die Apostel einen Mangel verspürt. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist es vielleicht auch eine Ermutigung Jesu. Dein Glaube muss gar nicht groß sein. Hallo. So ein kleines Samenkörnchen. Reicht aus. Damit du Dinge tun kannst, die eigentlich unmöglich sind. Was bringt er hier für ein Bild? Es ist ja schon mal total unmöglich, dass sich ein Baum selber ausreißt. Und noch viel unmöglicher ist es, dass er sich in Wasser einpflanzt, ja, was überhaupt nicht seine Natur ist. Aber ein klitzekleines Glaubenskörnchen dann reicht aus, damit es möglich ist. Das kann geschehen, wenn wir ein bisschen Glauben investieren. Die Frage ist aber, wie mache ich das denn? Am liebsten hätte ich doch so eine genaue Anleitung, oder? Schritt 1 bis 7, 7 ist sowieso eine tolle Zahl, gell? 1 bis 7, so, wie wächst mein Glaube? Und vielleicht haben das die Apostel da auch erwartet. Da könnte man messen, wo stehe ich denn jetzt im Glauben? Natürlich könnte man sich dann auch wieder vergleichen, ne? Der eine ist schon ein bisschen weiter wie ich. Hat aber auch wieder was mit Leistung zu tun, ne? Dann muss ich mich wieder anstrengen. Wer ist der größere Glaubensheld? Ist das Gottes Weg? Ich glaube nicht, dass Gottes Weg ein Gott der Leistung ist, sondern der Gnade. Und wenn wir hier in den Kontext hineinschauen, in dem der Text hier eingebettet ist, wenn man da so grob drüber liest, dann liest man erstmal so, Lukas scheint hier so ein paar Punkte einfach abzuarbeiten, ne? So. Da geht's um Verführung, da geht's um Umgang mit Sünde, da geht's um Vergebungsbereitschaft. Dann kommt unser Text hier und danach, und das ist total interessant, finde ich, danach kommt das Verhältnis von Herr und Knecht. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob das nicht was mit unserem Glauben zu tun hat. Und hier geht es nicht um Leistung, aber vielleicht geht es um unsere Einstellung. Ich möchte die Verse mal vorlesen. Ab Vers 7. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, wer hat von euch einen Sklaven? Kein? Also wir versuchen uns mal dann da rein zu versetzen. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Kommen wir mit diesem Gottesbild klar? Also wenn ich ehrlich bin, ich bin ja glaube ich schon ein dienender Typ irgendwie so, ne? Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Also letztens habe ich richtig hart malocht, also ich bin ja auch im Landschaftsbau tätig, so ganzen Tag richtig malocht und dann bin ich nach Hause gekommen und meine Frau war nicht da. Und dann ging es noch ein bisschen weiter, habe meine Kinder gehütet, was manchmal auch nicht im pubertären Alter so leicht ist. Und dann habe ich am Abend gedacht, so, jetzt ist es mal gut. Ja, jetzt lege ich mich mal zurück auf die Couch oder was auch immer. Aber wenn ich das jetzt eins zu eins übersetzen würde, ja, das heißt, nee, ist jetzt nicht drin. Der Herr erwartet noch was von mir. Er möchte, dass ich ihm diene. Ich versuche mich mal gerade so in die Person des Dieners, des Sklavens, so in seine Gefühlswelt hineinzuversetzen. Der moderne Mensch, der würde wahrscheinlich denken, hallo, geht's noch? Ich melde sofort meinen Betriebsrat. Geht zur Gewerkschaft, ja, und wir sehen uns vor dem Arbeitsgericht wieder. Der antike Sklave, ja, was denkt der denn? Vielleicht denkt er gar nicht so viel. Der weiß genau um seine Position und dann dient er einfach. Wie ist das mit dir? Was ist so deine Einstellung zum Dienen? Ich habe hier mal eine Schütze hingelegt. Ne? Hier, the boss. Was gefällt dir besser? Und am Schluss aus dieser Textstelle, da heißt es noch, ist auch nicht so einfach zu schlucken. Du bist der Herr und ich bin ein unnützer Knecht. Andere Übersetzungen sagen, ein entbehrlicher Knecht. Wir haben heute gesungen vom Gott, dem Vater. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Das war, nachdem ich mich bekehrt habe, das Lied gewesen. Boah, das hat so mein Herz erreicht. Das habe ich gebraucht. Gott, der Tröster. Der Heilige Geist ist der Tröster. Und ich bin der zu Tröstende. Halleluja. Gott ist der König und ich bin ein Königskind. Wunderbar. Boah, ja. Das brauchen wir. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Das ist die Basis unseres Lebens. Jetzt kommt das Aber. Aber ich glaube, zum Christsein gehört auch nochmal etwas anderes. Und zu unserem Gottesbild gehört auch nochmal etwas anderes. Gott ist der Herr. Und wir sind seine Knechte. Was macht das mit uns? Was ist denn überhaupt ein Knecht? Oder was ist denn überhaupt ein Sklave? Was macht den aus? Ein Sklave oder ein Knecht, der ist gehorsam. Der tut einfach den Willen seines Herrn. Egal, ob er seiner Meinung ist oder nicht. Egal, was er für eine Befindlichkeit hat oder nicht. Hier, wie in diesem Beispiel, ob er voll Hunger hat und durstig ist. Nee, das ist gar nicht die Frage. Obwohl er dann ja auch was zu essen und trinken kriegt, so ist es ja nicht. Ob er müde hat, ob er Lust hat oder nicht. Ob es total widersinnig ist, was er da tun soll oder nicht. Er tut's einfach. Ich habe mal nach einem Beispiel in der Bibel geguckt, da muss ich nicht weit gucken. Kennt ihr alle Gideon, ja? Hat auch nicht viel von sich gehalten, so, aber egal. Wurde von Gott als Richter eingesetzt und er sollte die riesige Armee der Midianiter sollte er besiegen. Das war sein Auftrag. Und Gott, was verlangt er von ihm? Ja, reduzier mal deine Armee. Ne? Erst auf 10.000, dann auf 300. Nicht besonders logisch irgendwie, aber er war gehorsam. Und er hat glorreich gesiegt. Der Knecht ist demütig. Was ist Demut? Das hört man ja heute in unserer Gesellschaft gar nicht mehr, ne? Vielleicht ist auch nicht so viel Demut in unserer Gesellschaft vorhanden. Kann auch sein. Demut. Demut beinhaltet die Erkenntnis, dass etwas unerreichbar Höheres, Klammer auf, im Sinne von Vollkommenheit, Klammer zu, gibt. Demut setzt ein Herr-Knecht-Verhältnis voraus. Und wenn man das auf dem Religiösen sieht, Demut erkennt die Allmacht Gottes an und beschreibt die innere Einstellung des Menschen zu Gott. Ein Mann, der viel mit Gott erlebt hat, auch viele große Glaubenssachen erlebt hat, viele übernatürliche Dinge erlebt hat, der wurde in der Bibel als was tituliert? Als Knecht. Wer war das? Josua 14, Vers 7. Nicht Josua. Mose. Und Mose ist für mich ein Mann, der all diese Dinge in sich vereinigte. Der war total demütig. 4. Mose 12, Vers 3, da heißt es, der Mann Mose aber war sehr demütig. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Er war gehorsam. Meistens zumindest. Außer einmal. Das hat ihm dann gekostet, dass er nicht nach Kanaan rein durfte. Er war ein Diener. Er diente Gott und er diente seinem Volk. Mehre uns den Glauben. Ich kann diese Bitte nur allzu gut nachvollziehen. Aber Glauben können wir uns nicht erarbeiten. Ich hätte gern so diesen 7-Schritte-Programm, aber es gibt ihn nicht. Und dennoch scheinen wir einen gewissen Einfluss auf Glauben zu haben. Und ich möchte eine These aufstellen. Ihr könnt es gern prüfen. Könnte es sein, dass dieser Glaube in Zusammenhang mit unserer Herzenseinstellung steht? Hast du die Herzenseinstellung eines Dieners? Oder willst du lieber der Boss sein? Schöner Kaffee, ja, wäre doch was. Auf die Couch setzen. Diener sein, nicht weil wir müssen, wie jetzt vielleicht ein antiker Sklave, sondern auch Diener, weil Gott uns aus dem Sklavenstand auch erhoben hat. Was sagt Jesus zu seinen Aposteln? Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Und dennoch erwartet Jesus auch Gehorsam von uns. Ein Vers vorher sagt er, ihr seid meine Freunde, und jetzt kommt aber eine Bedingung, wenn ihr tut, nicht nur was ich euch sage, sondern was ich euch gebiete. Herr, Knecht. Aber auch Freund. Was hat das mit uns zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Lebendig Christen ist es, glaube ich, automatisch, dass wir immer wieder vor Glaubensherausforderungen stehen. Und die Frage an uns ist, wie gehen wir denn damit um? Mache ich so, wie ich es immer getan habe? Bin ich mit dem Status quo zufrieden, wo ich gerade stehe? Und Glaube zeigt sich meist daran, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Darf der Herr dann auch noch Herr sein, wenn es nicht in unseren Kram passt? Wenn ich eigentlich nur meine Bedürfnisse befriedigt haben möchte, kann ich dann noch eine dienende Herzenseinstellung haben? Darf dann der Herr noch einen Anspruch an mich stellen? Übrigens an dem Tag, ne, habe ich mich wirklich dann auf die Couch gelegt. Ich habe mir eine Flasche Bier aufgemacht. Habe Fußball geguckt. Was war das? Wolfsburg gegen Porto, glaube ich. Und ich muss sagen, ich bin nicht so besonders glücklich ins Bett gegangen. Und ich stelle mir heute schon noch die Frage, was wäre gewesen, wenn ich noch Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt hätte. Diene mir. Ich bin so wie alle Apostel auch. Mit der Bitte auf dem Mund, mehre mir den Glauben. Und ich wäre so gern wie Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit Autorität, mit Glauben im Herzen, Krankheiten zu heilen. Nicht für mich. Wenn ich junge Menschen sehe, die krank sind, Unverträglichkeiten, Allergien ohne Ende, da denke ich so, oh, Herr, schenk mir Glauben. Mehr uns den Glauben, Herr. Und Jesus fordert uns aber auch heraus. Er sagt, jammer nicht, vielleicht sagt er das nur zu mir, jammer nicht, sondern tu doch einfach was. Sei doch einfach ein Diener. Denk nicht groß drüber nach. Tu einfach, bete. Ich bin doch der Herr. Ich habe doch die Verantwortung. Vertrau mir. Und ich bin kein tyrannischer Herr. Ich bin kein Herr, der von oben herabkommt und dir was aufzwingt. Sondern ich bin ein Herr, der dich liebt. Und du sollst kein Augendiener sein. Du sollst nicht nur etwas tun, damit es vor anderen Menschen oder vor mir schön aussieht. Nein, du musst auch nicht aus Druck oder Angst etwas machen, sondern aus Ehrfurcht und aus Liebe zu mir. Im Alten Testament, ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, da gibt es ja auch Sklaven. Ne? Und wisst ihr, was passiert ist mit einem hebräischen Sklaven im 7. Jahr? Da wurde er freigelassen. Und wenn er einen bösen Herrn gehabt hat, boah, der hat wahrscheinlich gesagt, Halleluja, preis den Herrn, ich bin frei. Aber in der Bibel lesen wir aber auch von anderen Menschen. Wortwörtlich heißt es in 2. Mose 21, Vers 5, wenn er seinen Herrn liebt, wie kann ein Sklave seinen Herrn lieben? scheinbar hatten die so ein gutes Verhältnis. Wenn der Knecht seinen Herr liebt, was soll dann passieren? Dann soll er sich ein Pfriemen hier reinmachen ins Ohrläppchen und dann ihm ewig dienen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, genau so ist es doch bei uns. Mit Jesus und uns. Ich liebe meinen Herrn und ich will ihm ewig dienen. Mehre uns den Glauben. Ich bin jetzt gleich am Ende. Mehre uns den Glauben. Ich glaube nicht, dass Gott zu viel von uns verlangt. Nur ein kleiner Glaube, so groß wie ein kleines Senfkörnchen, kann Unmögliches möglich machen. Und der andere Punkt, diene mir. Tu einfach, was ich dir sage. Und du wirst im Glauben wachsen. Lass mich dein Herr sein. Auch wenn du dich vielleicht an den gemachten Tisch lieber setzen würdest. Lass mich dein Herr sein, auch in Bereichen, wo du mich vielleicht bisher nicht reingelassen hast. Und ich glaube und hoffe und bete, dass dein und mein Glaube wachsen wird. Amen.